BR Heimat. Habe die Ehre.
Servus und grüß Gott beieinander. Herzlich willkommen zu Habe die Ehre. Am Mikrofon ist heute Andreas Estner. Der Juni ist da und er hat uns in einigen Regionen von Bayern Starkregen und ein verheerendes Hochwasser gebracht und dazu auch einige Gewitter. Der Juni ist berüchtigt für sein launisches und gefährliches Wetter. Das sagen uns schon die alten Wetterregeln. Und darum geht's heute bei uns. Zu Gast ist wieder unsere Volkskundlerin Dorothea Steinbacher. Grüß dich, Dorothea. Schön, dass du bist.
Grüß dich, Andreas.
Der wechselhafte Juni, die Schafskälten und die Sommersonnenwende, das sind heute unter anderem Themen bis um 12 Uhr. Und natürlich schauen wir auch wieder in den Heiligen Kalender. Ich freue mich, dass Sie mit dabei sind. Habe die Ehre mit Dorothea Steinbacher im Studio. Dorothea, schön, dass du da bist. Wenn man in die alten Kalender schaut, dann begegnen einem gerade im Juni einige Wetterregeln, die sich ums schlechte Wetter dran oder ums gefährliche Wetter, sprich Gewitter, Hagel und Starkregen.
Ja, das haben wir jetzt gesehen, dass es im Juni häufig auftreten kann. Und das war bei früher auch schon so, vielleicht wenn auch nicht in diesem Ausmaß. Aber früher war das für die Leute natürlich, oder für mehr Leute noch wichtiger, das Wetter, weil die Selbstversorger waren, weil die von dem Anbau der eigenen Früchte und Getreide und so weiter gelebt haben, weil die Bauern waren. Jetzt hat sich das ja halt verlagert, das sind jetzt Baugebiete entstanden, wo man früher nie gebaut hätte und die sind überschwemmt worden. Also das sind jetzt andere Sorgen als früher, obwohl die Landwirte dieses Jahr natürlich auch stark betroffen sind. Aber also früher hat man auch gewusst, dass im Juni nicht nur Gewitter geben kann, die gefährlich sind wegen Blitzen und Hagel und Starkregen, was also Ernte kaputt machen kann. Sondern eben auch, weil es sehr häufig regnet und weil es sehr unterschiedliche Wetterlagen sind. Ja. Und der Johannistag, auf den wir dann noch kommen werden, am 24. Juni, der ist also ein wichtiger Lostag, nicht nur, weil da die Sonnenwende gefeiert wird und weil du gerade von Wetterregeln sprichst, der ganze Bekannte ist, die mit dem Johannistag zusammenhängt. Vor Johannes bitt um Regen, nachher kommt er ungelegen. Deswegen denke ich, sollte man noch nicht alle Hoffnung fahren lassen, weil es ja allbei geheißen hat, also im Mai und im Juni, so bis zum Mitte, Ende Juni muss ringen, damit also diese frisch gesäten Saaten, damit das aufgehen kann und damit das wachsen kann. Und danach, wenn es dann reifen soll, dann braucht man nicht mehr so viel Regen oder ganz wenig nur noch. Insofern gibt es im Juni nicht nur Gewitter, Wetter, Unwetter, schon allbei, sondern auch sehr viele Wetterregeln, weil die Leute im Juni ganz besonders in den Himmel geschaut haben und immer versucht haben, das Wetter vorauszuahnen, vorauszusagen.
Weil es so entscheidend ist für die Ernte.
Weil es so entscheidend ist für die Ernte. Und natürlich, also mit Blitzschlag, das war ja früher noch viel gefährlicher. Da haben sie keinen Blitzableiter und nichts gehabt. Da haben sie sich alles Mögliche ausgedacht, um die Blitze abzuleiten. Aber hauptsächlich war das natürlich die Ernte, die auf dem Spiel stand durch Unwetter.
Jetzt hat es ja früher keinen Wetterbericht geben. Erst in den 1920er Jahren, habe ich gelesen, ist es losgegangen, dass man einen Wetterbericht in die Zeitungen gedruckt hat. Also hat man sich im Prinzip auf Erfahrungswerte auch verlassen müssen, eben auf solche Bauernregeln oder Wetterregeln, wenn man so sagt.
Genau, und deswegen sind die so, so zahlreich gewesen und deswegen sind die aber auch so unterschiedlich von Norddeutschland zu Süddeutschland zu jenseits der Alpen und diesseits der Alpen und so. Deswegen kann man nicht alle Wetterregeln auf alle Regionen anwenden. Also wenn ich da manchmal Wetterregeln liest, wo ich mir denke, kann jetzt überhaupt nicht sein, weil bei uns der Wind sehr selten von, keine Ahnung, Südwest kommt oder so ähnlich. Dann kann man davon ausgehen, dass die Wetterregeln vielleicht in einer anderen Region entstanden sind. Und dadurch, dass bei uns jetzt einfach www.wetterregeln.de gibt, vermischt sich das halt alles. Ja. Aber so hat jede Region, teilweise jede kleinste Region, ihr Mikroklima, Heidno, und ihre Mikrowetterregeln auch gehabt. Also da war es schon ganz gut, wenn man drauf gehört hat, was der Opa und die Oma sagen und was die Alten so sagen. Weil die haben die Erfahrung in der Region einfach gehabt. Ja.
Ich kann mich erinnern, mein Opa hat immer erzählt, dass sein Opa war so ein bisschen so ein Wetterorakel. Da sind dann die großen Bauern gekommen und haben gefragt, wie es wieder wird. Können wir mähen oder können wir nicht mähen? Also mähen.
Ja,
und genau. Da hat es immer geheißen, wenn der vordere Wind geht, also der vordere Wind, der Ostwind, dann ist gut hängen. Also dann ist eine stabile Hochdrucklage, dann kann man die hohe Ernte machen.
Ja, genau.
Das ist also wahrscheinlich so etwas Kleines, einfach so etwas Lokales, so eine lokale Erfahrung.
Ganz genau, ja. Mhm. Also teilweise, ich wohne ja auch so am Alpenrand, wo man so die Chiemgauer Berge so am Horizont sieht, so als feste Marke. Und so hat jeder wahrscheinlich seine, bei uns in der Gegend, seine Berg vor der Haustür, wenn er genau weiß, also wenn es da so schwarz über die Kampenwand daherkommt, dann konnte es so sein oder so. Oder wenn es dahin zu Licht ist, dann wäre es besser. Und also da hat man so seinen Kleinstraum, wo, wenn man da lang ist und das Wetter beobachtet und noch das weiß, was die Alten gesagt haben, dann kann man das kleinräumige Wetter relativ gut beurteilen. Aber halt auch nur kurzfristig. Also ich kann jetzt, da mag ich meine Berge anschauen, so lange wie ich will, da kann ich nicht sagen, wie es in der Woche das Wetter wird oder so.
Ja.
Das können nicht einmal die großen Meteorologen mit ihren Instrumentarien. Aber so das kurzfristige Wetter, das hat man immer schon erstens sich bemüht vorherzusagen und zweitens hat man es auch anhand von vielen Anzeichen tatsächlich geschafft.
Wenn man auf die Gewitter schaut, du hast es ja vorher schon gesprochen, das war früher massiv existenzbedrohend. Also gut, so eine Hochwasserlage, wie wir jetzt gehabt haben, das ist natürlich eine totale Ausnahmesituation. Das ist natürlich auch existenzbedrohend. Aber gehen wir mal von einem normalen Jahr aus, wo es normale Gewitter gibt, in Anführungszeichen. Wenn früher eine Ernte verhagelt worden ist, dann sind ganze Landstriche in schwerste Not gekommen.
Ja, auf jeden Fall. Und deswegen hat man halt schon versucht vorzubeugen, also schon langfristig vorzubeugen. Da hat man, was weiß ich, von den Bäumbuschen am Bäumsonntag hat man in alle vier Ecken von Drahtfeld hat man Zweigerl eingesteckt, von den geweihten Bäumbuschen natürlich. Gegen einen Bilmesschneider ist man vorgegangen. Das war ja so ein Korngeist, den man sich vorgestellt hat, dass es ja so ein Manschgerl ist. Der hat Bilmesschneider oder Bilmesschneider geheißen. Also ein Manschgerl. Manche haben mal gedacht, das ist der Teufel, der sie verkleidet oder in einer anderen Gestalt erscheint. Ein Manschgerl mit Sicheln an den Füßen, teilweise jetzt geheißen mit goldenen Sicheln an den Füßen. Und der marschiert durchs Drahtfeld durch und schneit und sichelt alles nieder. Das waren halt dann so, wenn man teilweise so übers Feld ziehende Hagelschauer verfolgt, dann sind das so Streifen, die total platt sind. Und da hat man gesagt, das ist der Bilmesschneider. Und gegen den Bilmesschneider hat man auch alles Mögliche gemacht. Da hat man dann so gekreuzte Haselnusszweigerl oder Haselnusszweigerl zu einem Kreuz gebunden und hat die ins Feld gesteckt. Und natürlich ist man im Frühjahr mit den Schauer- und Bittprozessionen ist man mit dem Pfarrer über die Fluren gezogen. Man hat es mit Weihwasser besprengt. Man hat die Schalen von den gefärbten, geweihten Ostereier im Garten und im Feld vergraben. Also das waren schon vorbeugende Maßnahmen sozusagen, weil man gewusst hat, dass also im Frühsommer wieder so weit ist, dass die Gewittersaison wieder kommt oder auch mitten im Sommer. Also wenn es dort richtig steht und vor der Ernten, wenn da dann ein Hagelschauer drüber geht, dann ist ja eh alles hin. Mhm. Dann ist nass und platt gedrückt und schimmelt und dann kann man vielleicht noch was ernten, aber das ist weitgehend kaputt. Und dann hat man natürlich versucht, wenn die Gewitter im Anzug sind oder wenn die kämen, da alles Mögliche dagegen zu unternehmen. Und das sind teilweise Maßnahmen, die uns heute nur noch schmunzeln lassen. Aber damals haben die das wirklich ernst genommen, weil sie nicht gewusst haben, woher diese Gewitter kämen.
Mhm. Auch dieses Bewusstsein, also die Angst und die haben ja keine Möglichkeit gehabt, dass sie sich informieren.
Genau.
Ja. Sondern das war diese begrenzte Welt, in der man sich was vorgestellt hat, vor dem man furchtbar Angst gehabt hat. Und dann hat man seine Gegenmittel gehabt.
Genau. Was dann von den Pfarrern noch befeuert worden ist, die seit Jahrhunderten die Leute eingebläut haben. Also wenn ein Gewitter kommt oder ein fürchterlicher Hagel, verheerende Unwetter, dann ist es die Strafe Gottes dafür, dass ihr so sündig seid. Und dann haben die armen Leute, die ja überhaupt keine Sünden begangen haben, sondern denen es echt schlecht gegangen ist, haben die nur versucht mit Geld und Opfer und Wallfahrten und das sind ja auch diese Bittgänge, die nahtlos in so Nahwallfahrten übergehen und Gelöbnissen. Also wenn es jetzt nicht alles verhagelt, dann gelobe ich, dass ich ja von Tiefbüttel spende oder dass ich nach sowieso Wallfahrt und dass ich 10 Pfund Wachs spende. Und so sind unter anderem auch diese vielen Wallfahrten, diese Spenden, diese Gelöbnisse zustande gekommen. Und dann hat es natürlich bestimmte Heilige gegeben, die Wetterpatrone waren, auf die man sich auch noch kämen dann, die man angerufen hat. Dann hat der Mesner hat natürlich leiten müssen. Mhm. Wetterglocken hat es gegeben. In jeder Kirche hat es Wetterglocken gegeben. Mhm. Die hat man dann auch diesen Wetterpatronen geweiht. Oder man hat fromme Sprüche drauf gegossen, also beim Glockengießen schon. Da hat man Wetterglocken gibt es, wo draufsteht, die Blitze breche ich, die Unwetter vertreibe ich und so. Und da hat der Mesner dann in die Kirche gehen müssen und hat die Wetterglocken, wenn da so am Horizont das Wetter der Herzog ist, hat er dann leiten müssen, fest leiten müssen. Und wenn es wieder trotzdem gekommen ist, dann hat man gesagt, der hat nicht genug geleit.
Genau, dann war der Mesner schuld.
Und wenn es im Nachbardorf dann recht kagelt hat, dann hat es geheißen, der hat das Wetter umgetrieben zu den anderen. Dann ist er von den anderen geschimpft worden, aber wenn er recht gut geleitet hat und das Wetter ist nicht gekommen oder war nicht so schlimm wie befürchtet, dann hat er eine Leutgarb gekriegt. Also, oder eine Wettergarb hat das geheißen. Das heißt, er hat eine extra Entlohnung gekriegt fürs Wetterleiten. Also das war ganz entscheidend. Und man hat eben gedacht, soweit der Schall von den Wetterglocken zu hören ist, also über Haus und Hof und die Fluren und die Felder, so weit geht der Segen, den die Wetterglocken verbreiten, und so weit sind die Gewitter abgewendet. Und deswegen hat man in so Einödhöfen, also in so einsam gelegenen Gehöften, die weit von der Kirche weg waren, wo man die Wetterglocken nicht mehr gehört hat, hat man Schellen gehabt. Die hat man dann auch diesen Heiligen gewidmet, zum Beispiel dem Heiligen Donatus, der also ein wichtiger Wetterpatron war. Das waren die Donatus-Schellen. Und die sind in der Kirche also gesegnet worden. Und getauft, das heißt also mit Weihwasser besprengt und vom Pfarrer mit Gebeten und richtig wie die Wetterglocken auch. Und die haben wir dann mit heimgenommen auf diesen Einödhof. Und wenn es dann so weit war, dass es wieder die Herzung ist, dann hat man schellen müssen, so wie die Ministrantenglocken. So.
Das ist ja unglaublich.
Damit man halt auch so einen Wetterglockenschall erzeugt.
Das habe ich noch nicht gehört.
Genau, das waren die Donatusschellen, also die kennt man noch, die hat es auf diesen Einödhöfen gegeben.
Ein typisches Wetterphänomen Anfang Juni ist die Schafskälte, die Schafketten. Was hat es denn mit der Schafketten eigentlich auf sich? Woher kommt dieser Begriff?
Ja, der Begriff hat tatsächlich mit den Schafen zu tun. Und zwar ist es ein Kälteeinbruch, den man so Anfang, Mitte Juni erwartet. Und auch eine Wettersingularität, so wie die Eisheiligen im Übrigen, weil das ein Wetterphänomen ist, was singulär, also einmalig auftritt, einmal im Jahr nur. Die Eisheiligen Mitte Mai und die Schafskälte so Anfang, Mitte Juni ungefähr. Das ist nicht so genau auf so Tage fixiert wie jetzt die Eisheiligen. Aber man sagt, wenn es schon mal warm war im Mai oder Anfang Juni, was jetzt in diesem Fall, in diesem Jahr nicht der Fall war, dann kann es Mitte Juni nochmal richtig kühl werden. Also nicht so, dass es Frost gibt, aber die Temperaturen rauschen nochmal in den Keller und dann frieren die frisch geschorenen Schafe. Die Menschen können sich ja in ihre warmen Stuben zurückziehen, aber die Schafe nicht. Die sind dann schon draußen auf der Wart, da ist schon aus drin. Und die werden halt geschoren, normalerweise noch die Eisheiligen, weil das heißt ja, dass man vor die Eisheiligen die Schafe nicht scheren sollte. Weil, wie heißt der Spruch nochmal, wer die Wolle mehr liebt als das Schaf, der schert seine Schafe vor Servats, so ungefähr. Also wem es hauptsächlich ums Geld geht, weil er dringend die Wolle verkaufen möchte, was jetzt in der heutigen Zeit eh nicht mehr so ist, weil die Schafe, die werden sie ja eh nicht mehr loskommen. Aber deswegen, der Schafsbauer, der seine Schafe liebt, der schert erst noch die Eisheiligen, damit sie nicht so arg frieren müssen. Aber dann haben sie halt noch nicht so viel neues Fell gekriegt und dann frieren sie ein bisschen, wenn die Schafskälte Mitte Juni daherkommt.
Die Schafskälte ist natürlich schon allgemein. Jetzt, wenn es dann endlich einmal warm werden darf, dann kommt die Schafskälte, dann wird es wieder kalt und dann ist ja eigentlich schon bald Sonnenwind und dann dreht der Tag schon wieder um, dann werden die Tage schon wieder kürzer. Und eigentlich wollen wir doch eigentlich Sommer haben.
Ja, das ist gemein, aber wir haben eine andere Art, auf den Sommer zu schauen. Also früher war es ja halt die Ernte, die muss funktionieren, die Feldfrüchte und so weiter. Und deswegen war also das, was vor dem Johannistag ist oder vor dem Sonnenwendtag, vor der Sonnenwende, das war auch schon ein Teil vom Sommer. Das war nämlich das Säen und Aufgehen und Wachsen und die Bahn treiben wieder aus und so. Und nach Sonnenwende, das war dann die Zeit, wo das reift und fruchtet. Früher haben die das so gesehen, in diesen Zeitabschnitten oder in diesen Abschnitten, was da halt passieren hat sollen. Und nicht so wie wir, die wir also warten, bis endlich, sagen wir mal, Juni ist oder so. Und dann hat also gefälligst der Abend laut zu sein, weil auf Nacht ist es schön hell noch und dann kann man draußen sitzen und was weiß ich, grillen oder Lagerfeuer machen oder so. Und dann im Juli ist es recht heiß und dann fangen endlich die Sommerferien an und dann soll es bitte 6 Wochen richtig schön und heiß sein und dann fängt es schon wieder an und dann ist eh wurscht, so ungefähr. Oder nochmal 4 Wochen schön, damit man am Berg gekommen. Ja. Das ist unsere Rechnung jetzt heutzutage. Und damals haben die halt wirklich sich hauptsächlich um ihre angebaute Ernte und ihre Feldfrüchte gesorgt. Und deswegen war es ja eigentlich ganz recht, wenn es also bis Mitte, Ende Juni ungefähr schon ganz schön feucht und nass war, weil diese zarten Pflänzchen vom Draht oder was man also immer gesetzt oder gesät hat, weil die halt eine Feuchtigkeit brauchen. Natürlich wollten die früher auch nicht, dass sie alles wegschwemmt und dass den Ocker auflöst und dass den Humus wegschwemmt und so, das ist ganz klar. Aber also da hat schon Ringer dürfen und Feuchtzeit dürfen, wo wir also vom Wonnemonat Mai fantasieren, der gefälligst auch schon warm sei als heute und trocken möglichst, das war denen gar nicht so recht. Ja? Also da hat es ja geheißen, trockener Mai und April stellt die Mühlen still, hat es geheißen. Das heißt, dann gibt es kein Getreide, was man zum Müller bringen kann, was man mahlen lassen kann. Also Frühling feucht und ab Johannes bitte kein Regen mehr, damit das alles gescheit ausreifen kann. So hat das früher ausgeschaut.
Gibt es zu Johanni auch spezielle Wetterregeln?
Ja, da gibt es ganze Mengen von Wetterregeln. Das da kann man also die nächste Stunde über Johannes-Wetterregeln reden sozusagen. Also die wichtigste, fast die wichtigste finde, ist eigentlich diese vor Johanni bitt um Regen, hernach kommt er ungelegen, weil das dann, die ich schon zitiert habe, klar ist, wie das mit der Ernte zusammenhängt. Und insbesondere die Gerste, ich bin jetzt keine Bayerin, aber insbesondere die Gersten scheint Regen schlecht zu vertragen. Weil es dann immer heißt, vor dem Johannistag man Gerste nicht loben mag. Weil es nach dem Johannistag, wenn es dann regnet, die Gerste offenbar sehr, sehr gern verdirbt. Und dann heißt es an St. Johanniabend legt die Zwiebel in ihr kühles Beet. Also der Johannes war einerseits ein Tag, der umgeben war von allerlei magischen Handlungen, wo man gedacht hat, man kann zaubern, weil am St. Johannistag hat der Teufel keine Macht, hat es geheißen. Aber was die Wetterregeln betrifft, hat es geheißen, zum Beispiel regnet es am Johannistag, regnet es noch 14 Tage, regnet es am Johannistag, nasse Ernte man erwarten mag. Also das ist wieder so eine pessimistische Regel. St. Johannes Regengüsse verderben uns die besten Nüsse, also aller Orten auf dem Feld und auf dem Nussbaum oder Nussstrauch braucht man es einfach ein bisschen trockener. Also der Johannistag ist insofern nicht nur ein wichtiger Tag für die Wetterregeln, sondern einer der überhaupt wichtigsten Los- und Feiertage. Früher war es ja ein Feiertag, bevor er abgeschafft worden ist. Im ganzen Jahr. Das ist ja der Festtag von Johannes dem Täufer, vom Sommerhansel, im Gegensatz zum Winterhansel, dem Johannes dem Evangelisten. Und der Johannes der Täufer ist ja laut christlicher Festlegung am 24. Juni geboren. Also wir feiern seinen Geburtstag. Und das ist eine ganz große Ausnahme, weil er der einzige Heilige ist, dessen Geburtstag man feiert. Also wir feiern ja nur Jesus' Geburtstag am 25. Dezember und den Geburtstag von der Maria. Aber von allen anderen Heiligen ist es immer der Sterbetag oder die Überführung der Gebeine oder die Heiligsprechung oder so, was dann zum Gedenk- oder zum Namenstag geworden ist. Und nur von Johannes dem Täufer feiert man den Geburtstag. Das heißt, es erhebt ihn in der Riege der Heiligen auf die erste Stelle, mehr oder weniger. Eben weil er auch Christus ja getauft hat, der Legende nach. Und es heißt ja in der Bibel, deswegen hat er am 24. Juni Geburtstag, dass er 6 Monate älter ist als Christus. Und weil Jesus ja in der Nacht von 24. auf 25. Dezember geboren ist, haben die natürlich den Geburtstag von Johannes dem Täufer einfach 6 Monate nach vorn verlegt, genau auf den 24.06. Und genau 3 Monate nach Maria Verkündigung, weil es eben geheißen hat, dass die Elisabeth, die Base von der Maria, die war ja schon 3 Monate schwanger, wo die Maria ihre Verkündigung erst gehabt hat, also quasi die, die am 25. März, diese Verkündigung. Mhm. Das heißt, die Elisabeth war schon schwanger und die Maria besucht ja dann, Maria geht übers Gebirge, also das ist Maria Heimsuchung. Heimsuchung finde ich immer einen komischen Ausdruck, weil die wäre nicht heimgesucht, sondern die besucht halt ihre Base Elisabeth. Und da ist klar, dass die Orni einfach schon weiter ist in ihrer Schwangerschaft sozusagen. Ja. Und deswegen haben sich diese Zahlen, diese Gedenktage ganz automatisch ergeben. Also als erstes haben sie die Christusgeburt festgelegt und dann 6 Monate vorher die Johannesgeburt und 3 Monate vorher Maria Verkündigung am 25. März. Also das hat alles eine innere Logik, die sich einem sonst gar nicht so erschließt.
Na, das ist total interessant, das höre ich zum ersten Mal. Ja. Aber es klingt vollkommen logisch natürlich.
Es klingt logisch. Nur zwischendurch muss die Kirche dann auch wieder korrigieren, weil früher war ja die Maria Heimsuchung am 2. Juli. Das ist ja, da gibt es ja noch viele Wetterregeln vom 2. Juli. Wenn Maria nass übers Gebirge geht, dann regnet es nur 14 Tage oder so ähnlich. Ja? Also das bezieht sich auf den 2. Juli, wo früher diese Maria Heimsuchung gefeiert wurde. Und das ist ja dann auch aufgegangen, dass die schwangere Elisabeth gar nicht mehr besucht werden kann, wenn die eine Woche vorher schon entbunden hat, sozusagen am 24.06. Jetzt haben sie die Maria-Heimsuchung auf den 31. Mai gelegt, damit es seine innere Logik noch hat. Also das finde ich so, das sind so ganz nette Sachen, die man dann zwischendurch feststellt, dass sie sich da im Datum auch ein bisschen verdorben haben zwischendurch.
Auf dem 31. Mai hast du jetzt gesagt?
Mai. Genau. Weil 3 Wochen später der Johannes ja dann geboren wird. Das ist ja dann wieder logisch.
Das ist genau, sehr interessant. Und vom Johannes ist dann das Sonnenwendfeuer, sind die einfach umbenannt worden nach Johannifeier irgendwann?
Die sind, ja, also das war natürlich auch im Interesse der Kirche, weil diese Sonnenwendfeuer, die hat es ja quasi seit Anbeginn der Menschheit schon gegeben. Also seit der Mensch halbwegs aufrecht gehen kann und eine Feier anzünden kann, hat es wahrscheinlich schon Sonnenwendfeuer gegeben. Weil, das muss man nämlich auch sehen, die Sonnenwenden, also sowohl die Sommer- als auch die Wintersonnenwende, das sind wahrscheinlich die ältesten Jahreskreisfeste der Menschheit überhaupt. Weil, also bevor der Mensch erfunden hat, dass der Sol Invictus Geburtstag hat oder der Zeus oder Christus oder Ostern und so weiter, bevor man diese menschenausgedachten Feste sozusagen gefeiert hat, hat der Mensch, der ja in und mit der Natur gelebt hat, ganz eng, gefeiert, wenn im Jahreskreis was besonders war. Und er hat ja schon sehr, sehr früh, haben die Menschen die Sonnenwenden beobachten und dann auch sehr schnell berechnen können, weil die ja wiederum essentiell waren für das Fortbestehen der Menschheit überhaupt, weil man eben mit dem Anbau und der Ernte und den Früchten und den Tieren und wann wird es kalt und wann ist warm, weil man das wissen hat müssen. Es gibt diese Sonnenscheibe von Nebra, wo man die Sonnenverläufe beobachten hat, Kinder. Es gibt diese Steinsetzungen, Stonehenge und viele andere, die auf den Sonnenverlauf ausgerichtet waren und so weiter. Also diese Jahreskreisfeste, nämlich die beiden Sonnenwenden, das waren 2 unverrückbare Marksteine, die wahrscheinlich seit Tausenden von Jahren in allen Kulturen gefeiert worden sind. Und dann sind verschiedene Kulte und verschiedene Religionen im Lauf der Jahrhunderte und Jahrtausende gekommen, die diese Feste auch gefeiert haben. Oder je mehr der Mensch sich von diesem in der Natur leben, in der Höhle leben und ansonsten immer draußen entfernt hat, desto mehr sind halt dann andere Feste dazugekommen und desto mehr sind die Sonnenwenden immer mehr, gerade bis in unsere Zeit, ins Hintertreffen geraten, weil also eine Sonnenwende, mei, das ist für uns nicht mehr so wichtig. Natürlich, der Burschenverein hängt ein Plakat auf, Sonnenwende, Freibier und ich weiß nicht was. Das ist ein schönes Festel. Aber es ist nicht mehr entscheidend für unser Fortkommen, ja, ob wir jetzt hungern müssen oder nicht und so. Deswegen wurde das früher viel mehr gefeiert und deswegen haben sich die Menschen auch im Christentum nicht von ihren Sonnenwendfeiern abbringen lassen, von ihren Sonnenwendfeuern. Weil Also das war ja nicht so, dass 300 und noch was ist, hat Konstantin verkündet, dass also das Christentum jetzt Staatsreligion ist und schlagartig waren alle Europäer Christen, sondern die haben nur 1000 Jahre lang unter Umständen zur Sicherheit ihren anderen Glauben, ihre anderen Rituale beibehalten. Also man weiß bis ins 10., 11., 12. Jahrhundert, dass die zur Sicherheit noch ihre Aberglauben, hat man es dann genannt, ihren Aberglauben praktiziert haben, neben diesen teilweise aufgezwungenen christlichen Ritualen, die sie halt dann, die dann eingeführt worden sind. Und diese Sonnenwendfeuer, die wollten sie überhaupt ganz und gar nicht aufgeben. Und so sind die halt allmählich dann in den christlichen, in die christliche Bezeichnung, in die christliche Nomenklatur auch eingegangen. Mhm. Und dann hat man es einfach nach dem Johannes dem Täufer halt genannt, weil das halt auch ganz gut passt. Das ist ja auch Wasserheiliger, weil er mit der Taufe in enger Verbindung ist. Und deswegen passt er auch mit diesem eigentlich feurigen Mittsommerfest gut zusammen. Und weil er so ein wichtiger und starker Heiliger ist, passt er auch gut zusammen mit dieser Unwetterabwehr, mit der Hagelabwehr und so. Weil eigentlich war viele Jahre lang oder sehr lange war der Vitustag am 15. Juni der Tag der Sommersonnenwende. Genauso wie der Lucia-Tag im Dezember, am 13. Dezember, der Tag der Wintersonnenwende war. Und erst später, wo dann mit dem gregorianischen Kalender und der allmählichen Kalenderumstellung und so, der 21. Dezember der Wintersonnenwendtag war und bei uns dann der 21. Juni eigentlich meteorologisch der Sommersonnenwendtag. Und man sieht ja, dass der Johannistag am 24. Juni nicht der meteorologische Sonnenwendtag ist, sondern dass man früher auch die Sommersonnenwende viele Tage lang gefeiert hat, beginnend mit dem Veitstag eben. Und deswegen ist der Veitstag eigentlich so wichtig, der Tag des heiligen Vitus am 15. Juni und die Tage danach. Also der 21. ist dann jetzt unser Sonnenwendtag mit dem neuen Kalender, der 24. Johannistag. Am 29. haben wir noch Peter und Paul. Da gibt es auch Sonnenwendfeuer, die heißen heute halt dann Bedalfeier. Das heißt, das war eine Tage- und teilweise wochenlange Feierei, mehr oder weniger, mit Feuern. Und mit Feuer hat man natürlich das Holz sammeln müssen fürs Feuer. Und da hat es Sprich dazu gegeben und so weiter. Also das war nicht nur, dass man am 21. eine Feier auf dem Berg gezündet hat, sondern das war ein großes Fest über sicher eine Woche hin oder so.
Interessante Geschichten, spannende Einblicke von der Ethnologin Dorothea Steinbacher, unserer BR-Brauchtumsexpertin. Wir reden heute über das Wetter, aber wir reden auch über Heilige. Und da haben wir jetzt einen ganz interessanten, nämlich den heiligen Vitus. Der Name Vitus ist wieder sehr im Kommen, habe ich so das Gefühl. Also zumindest im südlichen Oberbayern liest man sehr oft in die Pfarrbriefe. Unser Buch heißt auch Vitus, sage ich nebenbei. Ich finde das einen wunderbaren Namen. Man darf ja nicht Vitus sagen. Bei Vitus werden die Vitus grantig, weil sagt ja nicht Valentin.
Genau.
Und wir schauen jetzt auf den heiligen Vitus mit seiner spannenden Vita.
Der heilige Vitus, zu Deutsch heißt er eben auch Veit. Also es gibt auch viele Kinder, die jetzt Veit heißen und früher auch Veit geheißen haben. Der Veit Stoß zum Beispiel in Nürnberg, ein wunderbarer Schnitzer. Der heilige Vitus, das sagt ja sein Name schon, ist ein ganz vitaler. Der hat am 15. Juni, wenn früher die Sommersonnenwende war, hat der Vitus seinen Namenstag. Und ich glaube, das ist nicht umsonst so, dass man also diesen Vitus, heißt ja Leben oder lebendig, ja, dass man also diesen außerordentlich vitalen, lebendigen Namensträger auf diese alte Sommersonnenwende gelegt hat am 15. Juni. Weil das ein Tag voller Leben ist und weil das ein Freudentag ist. Also die Wissenschaftler weisen darauf hin, dass das nicht immer so war, dass man mit dem Feuer die bösen Dämonen austreiben wollte oder so, sondern dass es ursprünglich über tausende von Jahren, seit Anbeginn der Menschheit, dass es Freudenfeuer waren, die man zu diesem Sommersonnenwendtag entzündet hat. Und in der Zeit ab dem Vitustag eben. Weil der Vitustag, wie gesagt, 15.06. der ursprüngliche Sommersonnenwendtag ist. Und der Vitus ist ein ganz interessanter Heiliger. Wenn es denn den wirklich als historische Figur gegeben hat, dann soll er, der soll in Sizilien geboren sein und um das Jahr 304 gestorben sein. Also wieder einer dieser sehr frühen Märtyrer, die in der diokletianischen Christenverfolgung hingerichtet worden sind. Und dieser Vitus soll auf verschiedene Arten gemartert worden sein, zusammen mit seiner Amme Modesta, der Vitus stammte aus einer heidnischen Familie, ist dann von seiner Amme Modesta zum christlichen Glauben bekehrt worden. Und der Vater des Vitus hat es erfahren, wollte das Kind töten und ist dann blind geworden. Also ist sofort von Gott dafür bestraft worden. Und Vitus und Modesta sollten dann, weil sie als Christen enttarnt worden sind, gemeinsam hingerichtet werden. Und das ist dann eine Szene, die sehr oft in der bildenden Kunst dargestellt wird. Die wurden in einen Kessel mit siedendem Öl geworfen und sind dem aber unverletzt entstiegen. Und das ist natürlich schon mal ein sehr beeindruckendes Wunder, was die Menschen auch tausende von Jahren hinterher beeindruckt hat. Und die, also besonders im Barock ist diese Szene sehr oft gemalt worden, aber auch früher ist oft dargestellt worden, Vitus, der entweder in dem Ölkessel noch sitzt oder ihm gerade entsteigt, oder der als stehende Statue, als Figur, der so einen Ölkessel in der Hand hat. Und weil er da so einen Kessel mit seinem Henkel in der Hand hat, ist es im Nachhinein oft falsch ausgelegt worden. Das hat man dann als Bocciampal gedeutet und deswegen ist er unter anderem, ganz kurios, der Patron der Bettnässer geworden. Aber das ist jetzt eine Kuriosität am Rande, aber die Mütter haben früher wirklich den heiligen Vitus auch deswegen angebetet, weil wenn sie Bettnässen die Kinder daheim gehabt haben und dann sollte der heilige Vitus helfen. Aber in Wirklichkeit ist er nach der Legende in einem Ölkessel, in einem Kessel mit siedendem Öl, dem ist er unverletzt entstiegen, da sollte er gemartert werden. Er ist dann auf andere Weise ums Leben gekommen. Und dargestellt wird er nicht nur mit dem Ölkessel, sondern dargestellt wird er auch mit einem Hahn in der Hand. Und dieser Hahn ist deswegen interessant, weil in seiner Legende heißt es eigentlich, dass die Leichen von Modesta und Vitus dann von einem Raben bewacht worden sind, bis sie von einer frommen Frau gefunden worden sind und bestattet worden sind und so. Man wird also eher erwarten, dass er mit einem Raben dargestellt wird. Nein, mit einem Hahn. Weil der Vitus nämlich einen slawischen Gott verdrängt hat oder ersetzt hat, den Svantovit, der unter anderem Gott der Feldfrüchte und der Haustiere war und der mit einem Hahn als Attribut dargestellt war. Und dieser Svantovit wurde zur gleichen Zeit verehrt, also natürlich Gott der Haustiere und der Feldfrüchte, das muss ein Sommergott sein, mit einem Zentrum des Kults auf Rügen. Aber der war also in der gesamten slawischen Gegend verbreitet. Und der Vitus hat den verdrängt, hat es aber offenbar nicht ganz geschafft, weil er sein Attribut übernommen hat. Mhm. Also wenn man einen Heiligen mit einem Hahn sieht und wenn man einen Heiligen sieht, der mit einem Ölkessel dargestellt ist oder der in einem Kessel sitzt, dann ist das in den allermeisten Fällen der Vitus. Man darf ihn, es gibt sogar eine Kirche, wo auf der einen Seite der Vitus steht und auf der anderen Seite des Hochaltars der Rupert. Den darf man nicht verwechseln, weil der Rupert hat nämlich ein Salzfassel in der Hand und der Vitus ein Ölkessel. Und das schauen dann teilweise so ähnlich aus, da muss man genau aufpassen. Ganz interessant, es gibt sehr viele Vituskirchen. Ich habe irgendwo einmal nachgeschaut, ich glaube, es gibt 1300 Vituskirchen in Europa. Mhm. Also ein sehr beliebter Heiliger, dem sehr viele Kirchen und Kapellen geweiht worden sind. Unter anderem die Vituskirche in Iffeldorf in der Nähe von München, im Süden von München. Mhm. Und da gibt es ein interessantes Deckenfresko, also neben anderen Bildern, wo der Vitus dargestellt ist, gibt es da ein interessantes Deckenfresko, wo der Vitus eben dargestellt ist wie einem riesigen Ölkessel, unter dem ein Feuer lodert, vollkommen unverletzt entsteigt und zum Himmel fleht. Und im Hintergrund, also wer mal nach Iffeldorf kommt, der soll sich mal das Deckenfresko anschauen, im Hintergrund sieht man eine Statue eines römischen Gottes stehen mit einer Krone Krone und so ein dicker Gott mit so einem Bauch. Und in der linken Hand hat er Blitze, das ist der Zeus. Und man hat ja in der römischen Religion war es ja Zeus, der die Blitze voller Zorn vom Himmel schleudert, um die Menschen zu treffen. Und woanders war es dann der Jupiter und bei uns war es dann der zürnende Gottvater. Also da gab es auch eine Kontinuität, dass also die oberste Gottheit zürnt und Blitze vom Himmel schleudert. Und das Interessante ist eben, dass der Fitus, der einer der wichtigsten Wetterlospatrone auch ist, was uns heute gar nicht mehr so bewusst ist, weil einfach die Sommersonnenwende sich ja so weit nach hinten verlegt hat, mhm, mit unserem Kalender, dass der ein ganz wichtiger Heiliger ist in Bezug auf das Wettergeschehen und auf die Blitz- und Unwetterabwehr. Gerade also mit seinem vitalen Namen, mit dem Fitus, ist er hier in ganz enge Verbindung gebracht mit dem blitzeschleudernden Zeus. Also der Fitus hilft also auch gegen diese Wetterunbillen. Und es gibt auch viele Wetterregeln, die mit dem Fitus zusammenhängen. Aber natürlich ist er der allererste, der diese Sonnenwendfeier und Sonnenwendfeuer einleitet. Was mich immer beeindruckt hat, das ist diese Wetterregel, diese Fitus-Wetterregel nach St. Veit. Da ändert sich die Zeit, alles legt sich auf die andere Seite. Und da gibt es auch noch eine andere Version, die heißt, die Blätter legen sich auf die andere Seite. Und es gibt noch eine andere Version, die heißt, nach St. Veit, da ändert sich die Zeit. Dann fängt das Laub zu stehen an, dann haben die Vögel das Legen getan. Und das ist mir lang durch den Kopf gegangen und jetzt ist mir aufgefallen, wenn man die Buchen beobachtet, die Buchenbäume, wenn die austreiben im Frühjahr, dann ist das Laub sehr hellgrün und ja, dann hängt es so. Dieser Neuaustrieb, der hängt aber. Und der wird dann erst nach dem Fitustag oder nach Mittsommer im Prinzip, fängt tatsächlich das Laub zu stehen an. Dann werden die dunkler und dann werden die Zweige stabiler und dann hängen die nicht mehr so aber. Mhm. Also das ist eine ganz sensible Beobachtung der Natur, stimmt, die ja, also Mitte Juni tatsächlich so eine Zäsur hat, wo die Natur vom Säen und Aufgehen und Wachsen übergeht in das Reifen und Fruchten und Ausreifen. Mhm. Und das ist wirklich die Zeit zwischen Fitus am 15. Juni und, sagen wir mal, 24. Juni, dem Johannistag. Also das ist so eine spannende Zeit, die jetzt in unserer Zeit, die für die sowas nicht mehr so wichtig ist, eigentlich komplett untergegangen ist. Gell?
Es ist sehr interessant, wenn man solche Wetterregeln dann liest und auch darüber nachdenkt, so wie du das machst, weil das auch das Bewusstsein wieder schärft, das Hinschauen und mal das von einer anderen Perspektive zu sehen oder überhaupt zu sehen.
Ja, man kann es auch Waldbaden nennen, dass man einfach in den Wald geht und die Buchenbäume mal anschaut.
Mal schaut, wie weit die Blätter sind.
Ja.
Genau, beim Holunder ist es sehr so, ich beobachte immer meinen Heuer, gell,
ja,
direkt vor dem Haus. Und der hat jetzt ganz viele neue Triebe. Die Triebe sind ja teilweise 80, 90 Zentimeter lang. Die schießen so raus innerhalb von kürzester Zeit. Mhm. Und dann, jetzt warten wir noch ein paar Wochen nach Fitus, nach der Sommersonnenwende, dann verholzen die, dann wird Holz draus.
Genau.
Und dann, es ist wahrscheinlich genau das Gleiche.
Fängt das Laub zu stehen an, heißt es ja, ganz genau. Ja, und dann gibt es ja diese wunderbaren Sprüche für die Holzsammler, die also dann wirklich ab St. Veit ist der St. Veitstag, das ist der Tag, wo man das Holz zusammentrockt für die Sonnenwendfeuer. Und da gibt es also so Sprüche, Heiliger St. Veit, ja, der Heilige St. Veit, der Heilige St. Veitel, dat bitten um ein Scheidel. Wer uns kein Birtel und kein Scheidel nicht gibt, der hat im nächsten Jahr kein Glück. Also da sind dann die Burschen von Haus zu Haus gegangen und haben halt Holz gesammelt. Heutzutage ist ja so, dass jeder, der irgendein Holz, alte Paletten und sonst was oder irgendwelche Gipfeln von einem abgeschnittenen Baum oder irgendwelche Dachsen, die man nicht mehr braucht, die werden schon übers Jahr halt aufgeschichtet zu einem großen Haufen und das ist dann das Sonnenwendfeuer. Aber früher hat man die Dachsen, ja, wer sich's leisten hat können, aber früher hat man die Dachsen klar gehackt, da war das ein Wied, da hat Oma Gewied gehackt. Also bei unseren Nachbarn, ein großer Bauernhof, ist die Oma gefühlt Tag und Nacht draußen gestanden, hat Wied gehackt. Das sind so diese ganzen kleinen Nastel und hat dann solche Bündel zusammengebunden und die sind dann genauso wie das Holz aufgeschicht worden. weil das super zum Ohrheizen ist. Ja? Mhm. Das hat man also nicht einfach weggeschmissen, sondern da hat man dann, haben die Burschen umeinander gehen müssen und Holz bädeln, weil das Holz war wertvoll, jeder hat mit Holz geheizt. Und das haben sie am St. Veitstag angefangen. Und da gab es halt dann auch diese Sprüche, wie ich gerade gesagt habe, der heilige St. Veitel, der bittet nur mal Scheidel. Und wer uns nichts gibt, der hat das ganze Jahr kein Glück. Und mit solchen Sachen haben sie die Leute natürlich gekriegt. Da hat jeder irgendwie ein Scheidel hergegeben. Und so haben die alles zusammenbädelt. Der
Unglück wird sich keiner einhandeln.
Ja, genau. Ja. Hat man nie genau gewusst. Weil wenn sie im Namen vom heiligen Veitel kommen, das war ja nicht nur der Michi von nebenan sozusagen, sondern im Namen vom heiligen Veitel mit dem Sonnenwendfeuer, was ja auch jetzt der Johannesfeier oder Bädelfeier ist, also irgendwas mit Heilige zu tun hat, da wird man sie dann doch auf der sicheren Seite wähnen und hat einen Scheidel hergeben.
Sehr interessante Geschichten. Gibt es noch irgendwas zum Fitus zum Song, was Kurzes? Weil jetzt haben wir dann die Fitus-Polka und dann gehen wir schon auf die Nacht.
Es gab noch so viel Langes zum Song, aber was vielleicht auch die allerwenigsten Leute wissen, dass der heilige Fitus, der Schutzherr, der Pilzsammler ist. Das ist der Schwammerlheilige. Wirklich, der kommt auch von, das war auch dieser Svantovit, dieser slawische Gott, der war also auch der Schwammerlpatron und die Slawen, also gerade wenn man nach Polen fährt oder so, da gibt es ja viel mehr Schwammerl wie bei uns und die werden auch viel mehr gegessen und so. Also, und deswegen hat es da geheißen, heiliger St. Veit, gib uns Schwamm auf freier Weit, kleine Schwamm, große Schwamm, alle in mein Kerwal zusammen.
Das ist ja gut.
Und wenn es am heiligen Fitustag regnet, dann regnet es Pilze, heißt. Also dann ist, wahrscheinlich stimmt es sogar, dann wird der Boden feucht genug, damit es Schwammerl gibt.
BR Heimat. Habe die Ehre.
Und da sind wir wieder. Herzlich willkommen zur zweiten Stunde von Habe die Ehre. Wetterregeln und Heilige im Juni, darum geht es halt bei uns. Wir schauen auf Bräuche rund um Johanni, auf Wetterlostage und natürlich schauen wir in den Heiligen Kalender mit unserer Volkskunde-Expertin, der Ethnologin Dorothea Steinbacher. Schön, dass Sie mit dabei sind. Das Wetter im Juni, Wetterregeln und Bräuche sind heute unser Thema. Dorothea, rund um Johanni gibt es auch besondere Speisen und Kräuter.
Ja, also Johannes ist voll von Brauchtum, also nicht nur das Johannesfeuer, wo man natürlich drüber springen muss und die Aschen hinterher auf die Felder und im Garten verstreuen muss. Und teilweise haben sie die Aschen sogar gesammelt und die Viecher eingegeben, wenn sie irgendwie sich am Morgen verdorben haben oder irgendwie krank war. Also das ist alles zauberhaft und magisch um den Johannistag, weil, wie gesagt, da hat der Teufel keine Macht. Und wenn der Teufel keine Macht hat, dann tritt das Gegenteil ein. Man kann zaubern und kann Reichtümer gewinnen. Zum Beispiel durch den Farnsamenzauber. Das ist etwas, was mir jetzt total belächeln, was aber sehr weit verbreitet war, dass man bis vor kurzem, also bis ins 20. Jahrhundert, weiß ich noch, dass man zumindest den Schwamm gesagt hat, der hat den Farnsamen geholt. Also der hat den Farnsamen geholt, wenn jemand ganz plötzlich zu Reichtum gekommen ist. Weil man nämlich gedacht hat, wenn man in der Johannisnacht, natürlich unter vielerlei Auflagen, um Mitternacht und womöglich nur rückwärts oder nackig oder schweigend und so weiter, hat man in den Wald gehen müssen und den Farnsamen holen müssen. Jetzt haben die Farne gar keine Samen. Gemeint ist natürlich der Wurmfarn, den wir alle vor Augen haben, wenn von Farn die Rede ist. Und da sind ja auf der Unterseite von den Farnblättern sind so kleine Sporenkapperl drauf. Mhm. Und die hat man für Samen gehalten. Und man hat gedacht, dass man mit den Farnsamen, wenn man nur genug hat, dann kann man da zaubern und kann Gold gewinnen und kann Reichtümer gewinnen. Die Schützen haben gedacht, sie wären unfehlbar, also dass sie immer zielen, dass sie aber gleichzeitig auch nicht getroffen werden können, wenn sie immer einen Farnsamen bei sich tragen. Und man hat gedacht, man kann sich unsichtbar machen mit dem Farnsamen. Und da gibt es verschiedene Sagen, die sehr verbreitet waren. Und die Leute haben das wirklich geklappt. Also von einem Mann, der mit einem Freund im Wald unterwegs war und plötzlich hat ihn der Freund nur noch Rehen gehört, hat ihn aber nicht mehr gesehen. Dem ist nämlich aus Versehen ein Farnsamen in den Schuh eingefallen. Und dann haben sie da auch geredet und gesagt, ja, wo bist du denn? Ja, da siehst du, ich geh doch neben dir und so. Und bis sie dann rausgestellt hat, dass der gesagt hat, oh, wahrscheinlich ist mir ein Farnsamen in den Schuh reingefallen. Und hat einen Schuh ausgezogen, hat ausgeschüttelt, ist ein Farnsamen rausgefallen und hat ihn der anderen wieder gesehen. Und solche Geschichten haben sie unglaublich verbreitet. Und deswegen sind die Leute da wirklich in den Wald gegangen und haben versucht, diesen Farnsamen zu gewinnen. Das ist dann, das weiß man, dass das so weit verbreitet war, weil das von allerhöchster Stelle mehrfach verboten worden ist. Also unter anderem Maximilian I., der hat ja viele Erlasse erlassen, die also gegen diese abergläubischen Praktiken sich gerichtet haben. Und weil er das alles so brav erlassen hat und aufgeschrieben hat, deswegen weiß man, was da alles üblich war. Also das waren riesengroße Verbote, da sind Strafen drauf gestanden, dass man den Farnsamen nicht holen soll. Und wer den Farnsamen holt und da allerlei Zauberei macht, der wird mit schrecklichen Strafen bestraft. Und so, das waren dann auch die Zeiten, wo diese Hexenverfolgung angefangen hat und wo man gedacht hat, dass auch die Hexen mit diesem Farnsamen zaubern können. Aber nicht nur mit diesem ominösen Farnsamen hat man gedacht, dass man zaubern kann, sondern es gibt auch ganze Liste von Johanniskräutern, die ebenso heißen nach dem Johannistag, weil sie um den Johannistag entweder blühen oder weil man sie an dem Johannistag benutzt hat zum Zaubern. Oder weil sie gelb blühen. Zum Beispiel das Johanniskraut, heißt ja schon, ja. Johanniskraut, weil es eben um den Tag des heiligen Johannes blüht, am 24. Juni. Und weil es ein häufig angewandtes Heilkraut ist. Also man kann selber auch aus dem Johanniskraut Rotöl gewinnen zum Beispiel. Wenn man das echte Johanniskraut, das heißt auch Tüpfelhartheu, und diese Tüpfel, die sind in den Blüten drin. Wenn man diese gelben Blüten von dem Johanniskraut gegen das Licht hält, dann sieht man da so kleine Tupferl, die schauen so bräunlich oder dunkelrot aus. Und das ist das enthaltene Öl. Und wenn man die Blüten sorgfältig abzupft, und also müssen voll aufgeblüht sein, in ein Glasl tut und mit einem guten Öl begießt, also kann Olivenöl nehmen oder so, macht man zwei Drittel des Gefäß voll, das Glasl, und dann tut man es mit Olivenöl begießen und so, dass die Kräuter bedeckt sind, dass sie nicht oben ausschauen, weil wenn die ausschauen, dann kann es sein, dass schummelt. Und dann lässt man es an der Sonne stehen, also innen am Fensterbretel, sodass sie an einem sonnigen Fenster stehen. Und dann sieht man, dann zirkt es das Öl raus aus den Blüten und das wird richtig rot, das heißt Rotöl. Und deswegen hat man in der Sage gesagt, da hat das Blut von Johannes dem Täufer ist auf diese Pflanze draufgetropft. Und deswegen ist es das Blut von Johannes dem Täufer. Und deswegen heißt es Johanniskrautöl oder Johannisöl oder Rotöl. Und das ist tatsächlich, kann man selber machen, wie gesagt, ist ein hervorragendes Öl gegen so stumpfe Verletzungen oder Zerrungen oder wenn man recht einen Muskelkater hat oder wenn man irgendwo einen blauen Fleck hat, weil man irgendwo angerannt ist, kann man sich Johanniskrautöl draufschmieren und das hilft. Und in der modernen Phytopharmakologie, also in der Pflanzenheilkunde, ist das Johanniskraut eine Pflanze, die sehr oft gegen Depressionen und depressive Verstimmungen angewendet wird. Da gibt es standardisierte Tabletten und Kapseln und Präparate in der Apotheke zu kaufen. Standardisiert heißt einfach, dass in jeder Tabletten oder was gleich viel Wirkstoff drinnen ist. Weil wenn man jetzt selber Johanniskraut brockt und da irgendwas draus macht, dann weiß man nie, wie viel Wirkstoff ist da drinnen. Hat es gerade gerenkt und ist da gar nichts drin oder hat die ganze Zeit Zunge drauf gescheint und das ist richtig vital und voller Wirkstoffe und so. Kann man aber natürlich selber auch machen. Man kann auch Johanniskraut einfach trocknen und kann sich da einen Tee draus machen. Das wirkt auch, aber natürlich nicht gegen schwere Depressionen, aber es wirkt stimmungsaufhellend. Man kann es einfach unter den täglichen Kräutertee drunter mischen. Und früher hat man das also nicht nur jetzt gegen, tatsächlich ist ja wissenschaftlich nachgewiesen, dass es gegen Depressionen wirkt und dass es gegen stumpfe Verletzungen wirkt, zum Beispiel das Rotöl. Früher hat man aber gedacht, man kann zaubern, man kann böse Geister damit vertreiben. So schreibt der Rudolf Christ zum Beispiel, der Volkskundler, der uns ganz wichtige Hinweise über die Volkskunde und das Brauchtum im Berchtesgaden geliefert hat bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts. Also der hat 1946, 1947, der hat erst nach dem Krieg wieder veröffentlichen dürfen. Der hat während des Krieges ein Veröffentlichungsverbot gehabt. Und unmittelbar nach dem Krieg ist dann sein Buch rausgekommen, Sitt und Brauch im Berchtesgadener Land. Und da steht sehr viel drin was im Berchtesgadener Land quasi im 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts so üblich war. Und dann schreibt er zum Beispiel, dass sich an manchen Orten im Berchtesgadener Land der Brauch erhalten hat, am Johannistag gewisse Kräuter zu sammeln, nämlich Margeriten, die man auch Johannisblumen genannt hat, und Johanniskraut und den rotblühenden Klee. Und daraus hat man kleine Kränzlein gewunden und die hat man in der Johannisnacht unter das Kopfkissen gelegt. Und das hat dann gegen allerlei Krankheiten und gegen Kopfweh geholfen und so. Und diese drei Kräuter hat man am Johannisabend auf Nacht vor das Fenster, er schreibt, in die Ringschrauben der Fensterstücke, also ganz eine genaue Anleitung, wo man die einstecken hat müssen, hat man diese drei Kräuter hineingesteckt zu Ehren des heiligen Johannes und um der Gefahr des Blitzschlages vorzubeugen. Also mit den Kräutel hat man alles Mögliche gemacht. Man hat es, wie gesagt, ins Bett mitgenommen, das hätte dann gegen Krankheiten helfen sollen. Man hat es vor das Fenster gesteckt, um den Blitzschlag abzuwehren und den heiligen Johannes zu ehren. Also das eine war abergläubisch und das andere war christlich. Also man hat sozusagen alles aufgefahren, um irgendwie das Wetter günstig zu stimmen. Und was man auch noch gemacht hat, man hat Beifuß angewandt. Beifuß ist eher ganz ein wichtiges Zauberkraut. Und das haben sie die Leute angeblich entweder als Kranz auf das Haupt gesetzt oder auch als Beifußgürtel, das ist auch sehr alt, umgewunden, wenn sie zum Johannesfeier gegangen sind. Und alle diese Kräuter, Gundermann war auch ein ganz wichtiges Kraut, ist überhaupt ein wichtiges Zauberkraut, so wie zum Beispiel auch der Beifuß ist ja ein sehr intensiv duftendes Kraut. Und so waren diese intensiv duftenden Heilkräuter, die hat man also für besonders wirksam gehalten. Genauso wie den Gundermann, den kann man ja heute noch verwenden, um Speisen zu würzen, obwohl er so ein unscheinbares Kräutel ist. Aber man hat auch Gundermann-Kränze entweder zum Johannisfeuer aufgesetzt auf dem Kopf oder man hat die Kinder aufgesetzt oder man hat die Kinder durch ein Gundermann-Kranzel durch das Johannisfeuer anschauen lassen. Das soll dann besonders gesegnet und geheiligt sein. Man hat dann teilweise die Kranzel, die durch den Schein des Johannisfeuers quasi magisch aufgeladen waren, man kann nicht sagen gesegnet, ja, die also da irgendwie aufgeladen waren mit Energie und Zauberkraft. Die hat man dann entweder aufgehalten, im Haus aufbewahrt, so wie Bäumzweigerl und alles Mögliche. Oder man hat es zum Abschluss in das Johannisfeuer hineingeworfen, um irgendwelche Krankheiten oder was Böses zu verbrennen. Genauso wie man zum Beispiel die Kleider von kranken Kindern im Johannisfeuer verbrannt hat. Also man hat einfach versucht, die Krankheit sich in Rauch auflösen zu lassen. Und Feuer und Rauch waren ja immer schon als reinigend angesehen. Mhm. Und wenn jetzt gerade kein Johannisfeuer war, dann hat man so Krankheiten in Bäume verpflockt. In Heuerer zum Beispiel, wie du sagst, der Holunder vorm Haus, so hat jeder einen Holunder vorm Haus gehabt. Also der Holunder war ja wie das Johanniskraut. Das sind wahrscheinlich mit die zwei wichtigsten Zauberpflanzen überhaupt. Dem Holunder hat man auch noch gesagt, dass er Holunder wirkt Wunder, was der alles kann.
Jetzt ist ja wieder die Zeit, wo der Holunder blüht. Über den können wir vielleicht auch noch ein bisschen reisen. Eins noch, und zwar die Johannisbeeren, die ihren Namen wahrscheinlich daher haben, weil sie um Johanni reif werden.
Genau, nur deswegen. Also die haben ansonsten mit dem Johannes... Es gibt keine großen Legenden, dass der heilige Johannes gerne Johannisbeeren gegessen hätte oder so, aber das war wirklich ist einfach der reife Zeitpunkt und deswegen hat man die Johannisbeeren genannt.
Na, der Kuckuck spielt auch eine Rolle bei den Wetterregeln, oder, Dorothea?
Ja, genau, da gibt es eine, die ihn sogar mit dem heiligen Johannes in Verbindung bringt. Und zwar heißt es, der Kuckuck kündet teure Zeit, wenn er nach Johanni schreit. Und das ist gut, dass ich mich wieder erinnert habe an diese Wetterregel, weil bei uns schreit wirklich jeden Tag der Kuckuck irgendwie von vorn und hinten und links und rechts. Und dann haben wir gedacht, es gibt doch irgendwie einen Zeitpunkt, wo der mal aufhören muss. Das habe ich mich nur erinnert, dass immer geheißen hat, wenn der Kuckuck darf nur so und so lange schreien bis zu folgendem Tag. Und wenn er noch länger schreit, dann ist das schlecht. Und jetzt weiß ich aber wieder, dass er bis Johannis noch schreien darf, also bis zum 24. Juni sogar. Und wenn er danach schreit, dann kündet er teure Zeit. Das ist auch interessant. Aber heute hat der Kuckuckswalzer ja noch Kuckuck machen dürfen. und der Johannis ist also, der Johannistag, fällt mir gerade ein, bei der Kuckucksregel, ist ja bis in unsere heutige Zeit noch ein Lostag, nämlich für die Spargelbauern. und für die Rhabarber-Freaks. Also Rhabarber soll man ja allenfalls bis zum Johannistag abschneiden, weil dann zu viel von der Oxalsäure reinkommt, die der Rhabarber ja sowieso enthält. Mhm. Und da muss er ruhen bis zum nächsten Jahr. Und der Spargel ganz genauso. Da ist Schluss. Am Johannistag ist Schluss. Nur bis zum Johannistag am 24. Juni wird Spargel gestochen. Also insofern hat sich dieses alte Datum noch in ganz wenigen Punkten sieht man das heute noch, dass das früher ein ganz wichtiger Zeitpunkt war, weil man kann natürlich auch sagen, nur bis zum 23. darf gestochen werden. Also auf den Ornertag kommt es auch nicht hin und her, kommt es auch nicht an. Und das ist aber der Johannistag, der also immer schon für die Landwirtschaft zumindest ein sehr wichtiger Lostag war.
Jetzt haben wir vorher den Johannisbärl-Bayerischen gehört. Die Johannisbären sind ja sehr beliebt. Und wir haben vorher, während die Musik gelaufen ist, hast du mir erzählt, dass dein Vater zu den Johannisbeeren Weinbeeren gesagt hat.
Ja, der hat aber Weinbeeren gesagt. Er hat geh aus, ich hol ein paar Weinbeeren oder so. Mhm. Und, oder die Weinbeeren haben schon zeitig oder so. Und ich habe mich aber gewundert, was die Johannisbeeren mit dem Wein zu tun haben. Und es ist aber eigentlich klar, weil sie die Leute früher, mein Vater stammt aus einer Bauernfamilie, die haben keine Großbauern, die also nie viel Geld gehabt haben, die haben sich natürlich keinen Wein gekauft. Die sind, im Supermarkt hat es eh nicht gegeben, aber die haben sich keinen Wein gekauft. Sondern die haben halt aus Johannisbeeren, die in jedem Bauernhof, vor jedem Bauernhof haben Johannisbeeren gestanden, früher zumindest in meiner Kindheit. Ja. Jeder hat ein paar Johannisbeerstauern gehabt. Und die sauren Teufeln, hat mein Vater gesagt, die sauren Teufeln, die kannst du ja nicht essen. Mama hat dann eben einen guten Kuchen draus gemacht. Mhm. Und früher, wo mein Vater klar war, da haben sie einen Wein draus gemacht, einen Johannisbeerwein. Und deswegen haben die Weinbeeren geheißen.
Das finde ich so interessant, weil es gibt ein paar Volkslieder, das sind Almlieder, also Lieder, die vom Almsommer erzählen und von den Sängerinnen und von den Almer. Und da heißt es, in ein paar Lieder heißt es, und ich koche da Mus und tue Weinbeerln rein. Und dann habe ich mir gedacht, wo haben die vor 150 Jahren Weinbeerl im heutigen Sinn Rosinen gehabt? Auf der Alm, das hat es ja nicht gegeben, mit Sicherheit.
Ja,
und mit größter Wahrscheinlichkeit.
Und wenn, dann waren es viel zu teuer.
Und wenn du sagst, dass die Johannisbeeren Weinbeerl geheißen haben, dann darf das natürlich einiges erklären. Vielleicht haben wir ja ein paar Hörerinnen und Hörer, die auch zu den Johannisbeeren Weinbeeren sagen. Das würde uns wirklich sehr interessieren. Wenn es mögen, dann schreiben Sie uns doch bitte eine E-Mail unter studio@br-heimat.de. Vielleicht können wir dieses Geheimnis nur lüften oder finden noch mal Bestätigung für die Weinbeerl.
Ja, da darf man uns freuen, wirklich, weil wir jetzt gerade drüber geratscht haben. Genau. Mhm. Was aber auf jeden Fall gibt am Johannistag, das ist ein Heurer. Also der Blier da jetzt schon, der hat vor zwei Wochen zum Blieren angefangen. Also wahrscheinlich muss man bis zum Johannistag, bis zum 24., das sind ja noch knapp drei Wochen, muss man schauen, dass man vielleicht nur im Schatten irgendwo einen blierenden Heurer findet. Weil am Johannistag muss man unbedingt Heurerkirchen essen. Weil das bringt Kraft und Glück fürs nächste Jahr, hat es geheißen. Und der Heinrich Marzell, das war ein großer Botaniker Anfang des 20. Jahrhunderts, hat einen ganzen Haufen Bücher veröffentlicht über die bayerische Volksbotanik und über Volksbrauchtum mit Pflanzen und Blumen. Sehr interessant. Und der hat geschrieben, also so in die 1925, eine richtige altbayerische Bäuerin, hat er geschrieben, bug früher an Johanni sogar neunerlei Kücheln. Darunter außer den Hollerkücheln, natürlich, Brennnesselkücheln und Gorebelküchlein. Also neunerlei das ist ja schon der Wahnsinn, gell? Und auf jeden Fall Heurerkirchen und Brennnesselküchlein, also einfach Brennnesselblätter in den Ausbackteig eintauchen. Ja, auch total gesund, schmeckt gut, ist gesund. Und Gorebelküchlein, das waren die Gundermann-Küchlein. Also Gundermann habe ich ja schon erwähnt, der heißt auch Gundermann oder Gundelrebe oder Gorebel offensichtlich. Und den hat man auch in Ausbackteig getaucht und in Schmalz ausgebacken und dann gegessen. Also eine Kultspeise quasi. Kann man heute immer noch essen, schmeckt gut. Daneben ist es eine Kultspeise, also man sollte aus alter Tradition am Johannistag essen. Und damit alle Hörer und Hörerinnen wissen, wie das geht und nicht sich drucken und sagen, ich weiß nicht, wie man das macht, haben wir ein Rezept auf die Webseite von BR Heimat gestellt. Das ist heißt Holunderkirchen, aber da kann man natürlich genauso Brennnesselbladel nehmen oder man kann Gundermann-Zweigerl nehmen. Oder man kann, das ist zwar keine bayerische Kultspeise, Salbeibladel nehmen und in den Ausbackteig tauchen und außer Bocher schmeckt auch hervorragend.
Also es gibt keinen Grund, an Johanni nicht Simmerlei-Kirche zu machen, weil wir haben ein Rezept. Oder waren es
Neinerlei. Aber es ist ja schon ein Anfang gemacht, wenn man höhere Kirchen macht.
Ja, genau.
Und
die wie machst du die, wenn ich die fragen darf?
Die höhere Kirche. Ja. Also einfach die Blütendoldenbrocker mit dem dicken Stängel. Den tut man zwar nicht mitessen, aber man braucht ihn, um das einzutauchen in, das, in den Ausbackteig und ins Fett dann. Und dann machen wir diesen Ausbackteig.
Also das ist ganz, wie bei Pfannkuchen.
Ganz einfach so wie ein dickerer Pfannkuchen. Da kann man entweder, aber man nimmt jetzt kein Milch her, sondern man nimmt Bier oder Weißwein her. Also, und man schmeckt es hinterher nicht mehr, ob es Bier oder Weißwein ist. Aber entweder oder, ganz egal, was man gerade da hat. Und kann auch schon ein bisschen Lachs sein oder so. Also man schmeckt es einfach nicht.
Aber es Lachs ist abgestanden.
Genau. Ja. Also wenn der Rest von einem Bier da ist, dann kann man zumindest noch eine höhere Kirche draus machen. Und das wird dann so ein dicker Maidorg. Und die Blüten sollte man möglichst, wenn man von dem gesundheitlichen Wert profitieren will, nicht waschen, sondern nur schauen, dass die Insekten runtergehen.
Ich würde es gerade sagen, da ist so manches Vieh halt dann dabei.
Ja, genau. Kann man einfach ein bisschen liegen lassen oder ein bisschen ausschütteln oder so. Weil was dann nämlich das Gesunde und das Wohlschmeckende auch ist, das ist dieser Blütenstaub, der sich drauf sammelt. Ja? Und den darf man ja oberwaschen. Also möglichst nicht waschen, wenn Sie aber ein Hygienebedürfnis haben, dann schon waschen, wurscht. Und aber gut abtrocknen lassen und dann einfach in diesem, an den dicken Stängel nehmen, in den Ausbackteig eintauchen und ein bisschen abtropfen lassen, damit er nicht so viel drauf bappt. Und nebenbei schon ungefähr so ein paar Zentimeter Schmalz hoch in der Pfanne mit einem hohen Rand erhitzen. Und man kann testen, wenn das darf nicht zu heiß und nicht zu kalt sein, das Schmalz. Man kann das testen, ob das heiß genug ist, wenn man einen Holzkochlöffel nimmt, umdreht und mit dem Ende vom Stiel, also oder Holz, irgendein Holzsteckerl, in das Fett reinhält. Wenn dann so kleine Blasen aufsteigen, dann ist es gerade richtig heiß. Wenn es schon racht und stinkt, dann ist es heiß. Und wenn keine Blasen aufsteigen, dann ist es zu kühl. Und dann darf sie das einfach alles mit Fett voll saugen und nicht gut schmecken. So, also Hitzetest machen, Blasen steigen auf am Holzkochlöffel, Holzkochlöffel wieder raus. Diese in Ausbackteig getauchten Holunderblütendolden in das Schmalz rein. Und wenn die zu dick sind, dann vielleicht mit einem Schöpflöffel ein bisschen ein heißes Schmalz über diese Holunderblütendolden drüber gegessen. Und sobald die dann so richtig schön knusprig goldbraun sind, außer da ein bisschen abtropfen lassen auf Küchenpapier oder in einem Sieb oder so, und dann entweder gleich so essen oder mit Puderzucker bestreuen oder mit Zimtzucker bestreuen. Schmeckt hervorragend und gesund ist auch. Ist vielleicht ein bisschen fett, aber es ist ja nur einmal im Jahr.
Aber einmal, es muss schon sein, finde ich.
Ja, es braucht viel Schmalz. Es braucht viel Schmalz, dann schmeckt es besser. Also man braucht jetzt überhaupt nicht versuchen, das möglichst mager zuzubereiten.
Nein, dann ist nichts.
Sondern das wirkt dann auch nicht am Johannistag. Also das muss in ordentlich Schmalz ausgebrochen sein und dann diese höhere Kirchen essen im Bewusstsein, dass man eine wahrscheinlich jahrtausende alte Kultspeise ist.
Heuerkirche, Holunder, Küchel, das Rezept von Dorothea Steinbacher steht bei uns auf der Internetseite unter br-heimat.de. Wir schauen voraus auf den Juni, wir schauen in den heiligen Kalender. Etliche haben wir jetzt schon angesprochen, natürlich Johannes den Täufer, wir haben den heiligen Vitus angesprochen und dann gibt es noch etliche weitere, zum Beispiel den Antonius von Padua am 13. Juni, den Benno von Meißen am 16. Juni. Und dann den Aloysius. Und da hast du gesagt, das ist der bayerische Aloysius. Der Aloysius von Gonzaga.
Von Gonzaga, das ist der Alisi.
Also unser Alisi.
Unser Alisi. Den Alisi gibt es auch, genau. Und der wird eigentlich relativ selten dargestellt. Und wenn, dann hat er, ist er also erstmal ein sehr junger Heiliger, der also deswegen auch als Schutzpatron der jungen Studenten eingesetzt wurde, schon im Anfang 18. Jahrhundert war das, dass der Papst den Aloysius als Schutzpatron der jungen Studenten eingesetzt hat. Und er ist immer als sehr, sehr junger Geistlicher dargestellt, der ein Kruzifix in der Hand hält und dieses Kruzifix eben so sinnend anschaut. Der kam als Graf, in Grafensohn in Mantua auf die Welt und wurde dann an einen anderen Hof in Brescia überstellt, quasi zur Erziehung und zur Ausbildung. Da ist er als Page eingesetzt worden. Dann hat er am spanischen Hof gelebt. Und er war eigentlich als Nachfolger seines Vaters vorgesehen. Aber er hat schon in sehr jungen Jahren ewige Keuschheit gelobt und war also als sehr fromm bekannt. Und dann ist er zu den Jesuiten nach Rom gegangen, ins Noviziat, und ist dann aber an der Pest gestorben. Am 21. Juni 1591. Und deswegen hat er auch am 21. Juni eben seinen Namenstag. Im 16. Jahrhundert ist er gestorben an der Pest, eben sehr jung, mit 23 Jahren. Und deswegen ist er so als ganz junger Heiliger eben dargestellt, mit einem Kreuz in der Hand, das er so sinnend anschaut. Er schaut so auf den gekreuzigten Christus und hat eine Lilie, eine weiße Lilie, oft in der Hand als Sinnbild für seine Unschuld. Mhm. Und dieser Name Aloysius ist einfach in Bayern sehr beliebt gewesen. Also ich denke, wer im 20. Jahrhundert in Bayern auf dem Land gewohnt hat, der kennt über irgendeinen Alois. Also bei uns gab es viele Aloise in der Gegend. Es gibt immer noch einige Aloise. Aber sie wären viel weniger. Und es gab zumindest im Ende des 20. Jahrhunderts noch, in den 1990er Jahren, gab es Aloysei-Treffen im Ruperti-Winkel. In einem Wirtshaus in Petting haben sie die getroffen, das Aloysei-Treffen, also immer zum Namenstag des heiligen Alois. Wahrscheinlich wären es jetzt auch weniger. Ich glaube, der Name ist jetzt nicht mehr so beliebt, aber es ist ein sehr traditionsreicher Name mit einem ganzen jungen Schutzpatron.
Vielleicht kommt der Name ja wieder. Also das ist ja auch oft so Auf und Abs und so Moden. Gell? Jetzt haben wir gerade Post gekriegt, nämlich zu die Weinberl. Da schreibt uns der Seestaller Flori aus Inze im Chiemgau. Meine Mutter stammt aus Kirchdorf bei Haag, also hinter Wasserburg in Oberbayern, und sagt auch Weinberl zu den Johannisbeeren. Sie macht oft Marmelade, Kompott oder auch Saft zumindest. Hat es auf ihn abgefärbt. Also ich weiß jetzt nicht, wie man Inze sagt, aber seine Mama kommt aus Kirchdorf bei Haag, im Landkreis Rosenheim, und da sagt man auch Weinberl, scheinbar zu den Johannisbeeren.
Ja, also ich glaube, das war weit verbreitet, aber vielen Dank, das ist echt interessant.
Und dann schreibt die Hildegard Osterhammer aus Fraßdorf: Bei uns im Fraßdorf gibt es fast nur den Ausdruck Weinberl für die Johannisbeeren. Sehr interessant, gell?
Wunderbar.
Haben wir wieder was gelernt.
Sehr spannend, dem müssen wir nachgehen.
Gut, jetzt schauen wir noch auf was Wichtiges, gell, im Juni, nämlich auf den Siebenschläfer. Das machen wir jedes Jahr.
Das machen wir jedes Jahr, aber alle Leute schauen immer am Siebenschläfer aufs Wetter, obwohl alle wissen, dass man das nicht so genau am 27. Juni festmachen darf, sondern wir haben ja auch schon oft gesagt, dass sie das mit der gregorianischen Kalenderreform eigentlich um 10 Tage nach hinten verschoben hat. Also eigentlich müsste man Anfang Juli schauen, genau am 7. Juli, aber es ist ja eh nicht so, dass dieser eine Tag nach dem Wetter des einen Tages dann das Wetter von, ich weiß nicht, wie vielen Wochen festlegt. Das heißt ja, wenn die 7 Schläfer Regen kochen, dann regnet es noch 7 Wochen. Und natürlich ist es nicht so, dass genau das Wetter an dem einen Tag 7 Wochen lang andauert. Ja. Aber tatsächlich ist es eine Wetterregel, die statistisch häufig zutrifft, das heißt einfach über 50% zutrifft, dass wenn man in der Woche ab 7 Schläfer bis zum 7. Juli ungefähr das Wetter beobachtet, dass dieses Wetter dann stabil ist. Und zwar, das Geheimnis dahinter ist einfach, dass wenn sich im Laufe der zweiten Junihälfte eine stabile Hochdrucklage aufgebaut hat, dann bleibt diese Hochdrucklage erfahrungsgemäß auch im Juli und kann bis in den August hinein anhalten. Das ist die meteorologische Erkenntnis dahinter, hinter dieser 7-Schläfer-Regel. Aber man macht natürlich diese Zahl 7 an diesen 7 Schläfern fest, die da in der Zeit der Christenverfolgung sich in einer Höhle versteckt haben sollen in der Nähe von Ephesus und die dann da in tiefen Schlaf gefallen sind. Und dann 100 oder 200 Jahre, da gehen auch die Versionen auseinander, später befreit worden sind, und dann ist der eine aufgestanden und hat ein Geld aus dem Hosensack genommen und will zum Einkaufen gehen, und dann haben sie gesagt, das sind ja uralte Münzen, die gelten ja gar nicht mehr, und so ist es dann aufgekommen, dass die da über 100 Jahre irgendwie eingemauert waren und das alles unbeschadet überstanden sind und dann einfach aufgewacht sind und zum Einkaufen gehen wollten, und dann sind sie irgendwie bald gestorben, aber alles war wunderbar. Und diese 7-Schläfer-Höhle, die kann man sogar noch besichtigen.
Wirklich?
Also es gibt angeblich diese Höhle, wo die angeblich drin waren. Und dieser Tag der 7 Schläfer oder 7 Brüder ist eben der 27.06. Auch am 7.07. stehen mittlerweile, das steht der 7-Brüder-Tag im Kalender. Also da ist es schon berücksichtigt, dass man eigentlich 10 Tage drauf tun muss. Aber dieser 7-Schläfer-Tag ist die Leute einfach weil Siebenschläfer immer noch im Kalender steht wahrscheinlich.
Ja.
Und weil das so eine eingängige Zahl ist, also diese magische Zahl 7 aus 3 plus 4 und so weiter, ist eine uralte magische Zahl, die offenbar heute noch in die Leute das auslöst. Ha, Siebenschläfer, da war ja was.
Da muss was sein.
Da muss was sein. Und dann schauen alle in den Himmel, obwohl sie wissen, dass ja eigentlich nicht so ganz stimmen kann. Mhm. Und es gibt in Rotthof in Niederbayern sogar diese berühmte Siebenschläferkirche, die einzige Siebenschläferkirche überhaupt, wo also in einer künstlichen Grotte vorn oder in so einer Art Grotte ist da gebaut, ein Grottenhintergrund, sieben Brüder, die da schlafen, auf diesem Felsenhintergrund irgendwie dargestellt sind. Und der Grund, warum die Siebenschläferkirche heißt, also diese Darstellung mit dieser Grotte, die ist natürlich jünger. Das ist, dass römische oder keltische Köpfe sind eingemauert. Die haben es irgendwo gefunden bei Bauarbeiten. Und das sind zufällig, ich glaube, das war römischer Weihestein oder so. Und diese alten Fundstücke, die hat man ja oft dann in Mauern einfach eingemauert, wenn man so altes Zeug gefunden hat. Mhm. Aber die haben damit nichts anfangen können, die haben das nicht kennt. Und die haben sie in die Kirchenmauer eingemauert und da sind eben zufällig sieben Köpfe sichtbar. Und so ist es zur Siebenschläferkirche geworden.
Nein, das gibt es ja nicht.
Und deswegen
wo ist die?
In Rotthof im Landkreis Passau. Mhm. Also in Niederbayern. Kann man sich anschauen, die einzige Siebenschläferkirche.
Sehr interessant.
Weit und breit sozusagen.
Jetzt haben wir nicht mehr so viel Zeit, es ist schon 11:45. Es gibt noch etliche Heilige im Juni natürlich.
Ja, die Wetterherren Peter und Paul natürlich am 29.06. Also namengebend fürs Bädalfeier, weil bei uns heißt es ja teilweise nicht Johannisfeier, sondern Bädalfeier. Da wird dann auch der Bädal verbrannt oder der Hansl wird verbrennt. Mittlerweile natürlich eher weniger, weil man das mittlerweile nicht mehr so gut findet, wenn man eine Strohpuppe verbrennt, die ausschaut wie ein Mensch. Also das ist ein bisschen makaber. Aber früher war es einfach so, dass man einen Bädel verbrennt hat oder einen Hansl und da hat man einfach gesagt, das ist der alte Winter oder der Winterdämon oder das Bäsi oder so.
Das sind wieder so kultische Handlungen eigentlich, wo man sagt, genauso wie du gesagt hast, von einem kranken Kind hat man das Gewand ins Feuer geworfen. Das sind so Reinigungsrituale.
Genau.
Oder ja. So Abschiedsrituale oder Initiationsriten.
Absolut. Die also jetzt auch jetzt ohne christlichen Hintergrund in modernen Kulten praktiziert werden. Also wo man zum Beispiel gemeinsam um eine Lagerfeier sitzt und jeder schreibt irgendwas, was er loswerden will, auf einen Zettel und die Zettel werden dann gemeinsam ins Lagerfeuer geschmissen. Das hat jetzt keinen christlichen Hintergrund, aber das ist der gleiche Gedanke, dass es durch das Feuer endgültig getilgt ist und weg ist. Und seit Menschengedenken wahrscheinlich benutzt man ja zum Beispiel Rauch auch als reinigend. Und man weiß ja, dass Rauch reinigt. Also deswegen hat man früher ja Häuser ausgereichert, Krankenzimmer ausgereichert. Man hat so versucht, gegen Krankheiten und gegen Pest vorzugehen. Und heute wird noch geräuchert, jetzt mit einem anderen Hintergrund unter Umständen. Also ganz viele Leute besinnen sich wieder drauf, dass man also selber in den Wald gehen kann, dass man Fichtenharz von der Rinden runterkratzen kann und trocknen kann und dass man damit räuchern kann, dass man mit Beifuß räuchern kann, dass man mit allen möglichen Kräutern räuchern kann und bestimmte Effekte erzielen kann. Dass also manche Düfte wirken aufheiternd, manche wirken reinigend, manche wirken klärend. Und früher hat man halt einfach Harz genommen, man hat Beifuß genommen und Wacholder, also einfach intensiv duftende Kräuter und Harze oder auch echten Weihrauch. Das ist ja auch das Harz vom Boswellia-Baum, der aber leider in Jemen und in Äthiopien wächst und sehr teuer nur ist. Und deswegen kann man bei uns auch Fichtenharz nehmen. Also Rauch und Feuer galten schon immer als reinigend. Sind dann natürlich auch von der christlichen Kirche als reinigend übernommen worden. Also ich bin so und so oft in der Kirche reingekommen, weil ich Foto machen haben müssen und habe gesagt, darf ich fotografieren? Ja, da kommen sie heute um 5 Uhr nach der Andacht, dann können sie fotografieren. Und man hat überhaupt nichts gesehen von lauter Tobi, weil die vorher mit Weihrauch geräuchert haben. Also das haben alle Kulte übernommen, diesen Zauber von Feuer und Rauch, auch die christliche Kirche. Genau, wir sind jetzt so drauf gekommen. Peter und Paul, das Bädalfeier und die Strohpuppe verbrennen. Und dann gibt es natürlich noch einen Wetterherrn, der einen Tag nach Peter und Paul, die haben am 29. Juni Namenstag gehabt, und zwar ist das der Donatus, der Wetterheilige, der am 30. Juni Namenstag hat. Man sieht jetzt schon, in der Häufung von Wetterpatronen in der zweiten Junihälfte dass das sehr dringend war, dass man da viele Patrone hat, wo man sich täglich an die wenden kann und wo man täglich auch aktiv werden kann. Weil wenn man nur da sitzt und Daumen drückt und hofft, dass kein Wetter kommt, dann hat man das Gefühl, man kann ja nichts machen. Wenn man aber Feuer anzünden kann und Kerzel anzünden kann und Kräuter trocknen kann und reichern kann und so, dann hat man, oder eine Heuerkirche machen und essen kann, dann hat man immer das Gefühl, man hat sein Schicksal selber in der Hand, man kann was machen. Und beim Donatus, den ich ja eingangs schon erwähnt habe, ist es ähnlich. Da gab es die Donatus-Schellen, mit denen man zumindest schellen kann, wenn man jetzt weit weg wohnt und die Wetterglocke nicht hört. Und in der Kirche hat man eine Donatus-Glocke dem Donatus eben geweiht und hat dann die als Wetterglocke geläutet. Oder in verschiedenen Kirchen, wie die Frau Osterhammer schon geschrieben hat, in Fraßdorf gibt es eben auch einen Donatus mit Blitzen in der Hand, hat man halt dann, wenn man schon keine Donatus-Kirche gehabt hat, hat man ein Donatus-Bild irgendwo untergebracht in der Kirche, vor dem man dann auch eine Kerzerl anzünden hat können, mit der Bitte um Abwendung von Blitz und Donner. Und der Donatus ist deswegen so interessant, weil er tatsächlich ein römischer Soldat war angeblich und dann und schon immer Christ war und ist halt dann als Christ quasi enttarnt worden und ist hingerichtet worden. Das war nämlich so, dass er Soldat war und der war, einmal heißt es, er war mit der Armee in Germanien unterwegs und dann haben die bösen Germanen die Armee samt dem Donatus umzingelt und dann haben sie durchgehabt, weil also der Nachschub ausgeblieben ist. Oder er war mit dem Heer von Marc Aurel irgendwo in glühender Hitze, keine Ahnung, im Orient unterwegs. Auf jeden Fall haben sie fürchterlich durchgehabt und haben kein Wasser gehabt. Und dann hat der Donatus, der ja Christ war, im Gegensatz zu den anderen, zum lieben Gott gefleht, er möge also irgendwie eine Quelle auftun oder sie haben jedenfalls furchtbar Durst. Und dann hat es ganz heftig zum Ringen angefangen und alle haben ihren Durst stillen können. Und der Donatus hat weiter gebetet und hat gesagt, ja, und die ganzen Feinde, die uns hier bedrohen. Und dann ist also auch noch ein Gewitter aufgezogen mit schrecklichen Blitzen und die Blitze haben aber nur die feindliche Armee getroffen. Und dann ist die Armee von dem Donatus oder die Legion von dem Donatus siegreich heimgezogen. Das sind jetzt die Legenden, die angeblich schon zu Lebzeiten von dem Donatus sich zugetragen haben und die als Wunder gezählt werden und weshalb der Donatus als Wetterheiliger betrachtet wird. Aber später haben dann die Reliquien ihn noch mehr zum Wetterheiligen gemacht, weil die in den Katakomben in Rom, in Sant'Agnese Fuori le Mura, also in den Agnes-Katakomben außerhalb der Mauern von Rom, da haben ja viele frühe Christen geheim ihre Messen gehalten und ihre Toten bestattet. Und dann hat man in der frühen Neuzeit, im späten Mittelalter, hat man diese Katakomben entdeckt und ausgegraben und festgestellt, dass da sehr viele Gebeine von offensichtlichen Christen liegen. Und deswegen heißen die Katakomben Heilige, weil man bei den meisten keinen Namen hat. Das sind einfach unbekannte Bestattete. Die hat man aber alle ausgegraben und nachdem zu der Zeit, also gerade in der Renaissance sehr viele, Renaissance und Barock, sehr viele Kirchen neu gegründet oder umgewidmet worden sind, waren diese Reliquien überall in ganz Europa total begehrt und da hat ein Reliquienhandel eingesetzt, gegen den ja Luther zu Recht dann zu Felde gezogen ist. Und die Reliquien von dem Donatus, die waren angeblich beschriftet von dem heiligen Donatus, haben wenigstens einen Namen gehabt. Der hat dann im Gepäck von einem Abt die Alpen überquert und ist nach Münstereifel gekommen, in die Eifel. Und da hat es dann zwei Wunder gegeben. Also das war ganz ein kreisliches Wetter. Die haben sich alle in der Kirche schon vorbereitet, dass also die Gebeine endlich ankommen in dem neuen Jesuitenkolleg von Münstereifel. Die Geistlichen standen und die Gläubigen standen und es hat geschüttet wie aus Kübeln. Und kaum haben sich diese Reliquien der Stadtgrenze genähert, waren die Wolken plötzlich weg und der Regen auch und die Sonne hat gescheint. Und dann konnte diese Überführung vonstatten gehen. Gleichzeitig ist in Euskirchen ein Pfarrer, der eine Messe lesen wollte zur feierlichen Überführung der Gebeine. Den hat der Blitz getroffen und der ist tot umgefallen. Und dann sind sie aber mit den frisch eingetroffenen Gebeinen von dem heiligen Donatus sofort zu dem umgefallenen Pfarrer gegangen. Und dann ist der unverletzt wieder aufgestanden. Das heißt, das waren also zwei Wunder, die allein durch die Reliquien sich dann Wetterwunder, die sich dann ereignet haben. Und so ist der Donatus zu einem der meist angerufenen Wetterheiligen überhaupt geworden. Und so kam es zu den Donatusglocken und zu den Donatus-Schellen und zu den Darstellungen vom heiligen Donatus mit den Blitzen in der Hand, damit immer klar ist, der hilft gegen einen Blitz.
Sehr interessant. Liebe Dorothea, vielen Dank, dass du heute wieder da warst. Die Zeit ist verflogen. Vergangen wie im Flug, sagt man. 11.53 Uhr ist es. Danke, dass du da warst. Wann bist du das nächste Mal wieder da?
Im Juli, ich glaube am 5. Juli.
Mhm. Ziemlich genau. Nachlesen auf unserer Internetseite.
Genau. Vielen Dank. Fürti, auf Wiederhören.
Fürti.